Mann, wie mich das nervt mit diesem Kopfhörer.
Hier, Christoph, einmal ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen vorbereiten.
Ich hab jetzt, das alles gecheckt.
Du bist jetzt professioneller Podcaster.
Eigentlich scheiß Pullover, ey.
Eigentlich können solche Fauxpas nicht Pullover mehr passieren.
Pullover ist schuld.
Ja, genau.
Ja, ich hatte das da drin.
Du auf keinen Fall. Ist auf jeden Fall der Pullover daran schuld, dass du hier ohne Kopfhörer aufgetaucht bist. Hm.
Moin und herzlich willkommen zur 33. Folge von Geschichten aus dem Altbau. Dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor. Mit mir, Christoph Wellbruck.
Und mit mir, Josh Kliemann. Auch diese Folge gibt es wieder zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Und wie in jeder Folge liegt es auch am Ende dieser Folge an euch zu entscheiden, ob die Geschichten fiktiv sind oder ob wir einen wahren Kern in unseren Geschichten versteckt haben.
Und ob wir in den letzten Geschichten einen wahren Kern versteckt haben, hört ihr wie immer nach dieser kleinen Spoiler-Meldung. Springt einfach zu 18 Minuten und 19, denn ab da beginnen die neuen Geschichten von heute und ihr könnt spoilerfrei dort hineingehen.
Ganz genau. Mann, obwohl es ja wie jede Folge nur zwei Wochen her ist, kommt es mir ehrlich gesagt wie eine Ewigkeit vor, dass wir auf dem Hausboot waren.
Ist viel passiert seitdem.
Das stimmt, ja.
Waren lange zwei Wochen irgendwie, kommt mir aber auch so vor. Deswegen muss ich auch kurz überlegen, meine war die erste.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen muss ich anfangen mit der Auflösung deiner Geschichte. Ich kann die ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar, deine Geschichte Eine Melodie im Wind handelte von einem jungen Ehepaar, welches auf ein kleines Eiland zieht, um dort den Leuchtturm zu bedienen und instand zu halten. Mhm. Und dort ist es sehr einsam und es gibt aber zum Glück zur Unterhaltung ein kleines Klavier. Und wie der Zufall es will, spielt auch die Frau des Ehepaars ein bisschen Klavier und unterhält das Ehepaar damit ein wenig, bis die Einsamkeit irgendwann zuschlägt und der Mann zuschlägt mit der Axt und das Klavier in zwei haut und anschließend vermutlich, oder nicht nur vermutlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit, als auch seine Frau tötet und sich anschließend von der Klippe stürzt. Genau, das war Eine Melodie im Wind. Und natürlich haben wir auch euch dazu befragt, was ihr denn für eine Vermutung habt, ob Josh sich diese Geschichte ausgedacht hat oder ob es auf wahren Tatsachen beruht oder auf einer Legende basiert. Und ihr wart der Meinung in unserer Instagram-Abstimmung, 65% von euch glauben, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat. Und der Rest, 35%, sind der Meinung, dass das alles seiner Fantasie entsprungen ist. Mhm. Ich mach's diesmal ganz kurz. Ich sage, die Geschichte ist wahr. Und ich sage, ja, also auch das Setting und alles. Also es ist nicht, ich habe nämlich nochmal zufälligerweise von einem Freund irgendwie lustigerweise ein bisschen später einen Artikel geschickt bekommen. Mit einer ziemlich ähnlichen Geschichte, völlig anderes Setting.
Okay.
Auch aus, sag ich mal, aktuellerer Zeit. Und er war ganz erpicht darauf, meinte, ist das meine Story? Habe ich da richtig was rausgefunden? Und ich weiß, also, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. ich glaube aber nicht, dass es damit was zu tun hat, sondern ich glaube, dass auch das Setting richtig ist und dass es irgendwann mal eben genau sowas gab. Vielleicht waren es nicht unbedingt ein Ehepaar. Vielleicht waren zwei Männer, weil ich fast schon sagen würde, so in der damaligen Zeit war das vielleicht gang und gäbe, dass das eher so ein männlicher Beruf war. Klingt in der heutigen Zeit beknackt, aber früher war es ja ein bisschen so. Und ich hatte ja auch, während du die Geschichte erzählt hast, und ich glaube, ich habe das auch in der Folge geäußert, auch immer mal wieder so ein paar Vibes zu dem Film The Lighthouse mit Willem Dafoe und hier Pattinson.
Ja.
Wer ist da noch?
Robert
Pattinson, genau. Und deswegen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Film auf irgendwas basiert, aber war es nicht sogar so, dass er auch irgendwas mit der Axt? Keine Ahnung, da gibt es auf jeden Fall auch eine verrückte Meerjungfrau. Leute, es ist schon wieder nicht kurz, es ist schon wieder lang.
Ich mach's kurz, dann kommt halt ohne Scheiß, wenn ich auf den Timer gucke, ich glaube, ein 3-Minuten-Monolog.
Ja, so wie ihr es gewohnt seid, Leute. Also, die Geschichte ist wahr, Punkt.
Das ist korrekt.
Sehr gut. Denn, ey, aber ganz kurz, hier kommt wirklich fast nur noch Staub aus unserem Glas, ne?
Ja, Ich habe irgendwie gedacht, ich krieg dich diese Woche, muss ich sagen.
Nee, nee.
Ich dachte, das hältst du für gelogen. Naja, auf jeden Fall handelt es sich hierbei um den Geist von Seguin Island. Und Seguin Island ist eine kleine Insel südlich von Maine. In meiner Geschichte ist es halt ganz einfach eine Insel einen Tick weiter rechts, und zwar Ragged Island. Die ist genau auch da, nur einen Ticken weiter östlich auf der Karte, damit halt niemand ganz so einfach den Namen einfach googeln kann. So, wir wollen es euch ja nicht zu leicht machen.
Altes Gewicht.
Und auf dieser Insel steht der Leuchtturm Seguin Light. Und in Wirklichkeit, also da ist halt das angeblich passiert. Und in Wirklichkeit war das Piano aber nicht von Anfang an da, sondern die sind da eingezogen. Und dann war der Frau halt so langweilig, dass der Leuchtturmwärter ihr irgendwann ein Piano gekauft hat, das dahin geliefert wurde.
Also war auch ein Ehepaar.
Ja, genau.
Ah ja, okay.
War noch wirklich Mann und Frau. Es gibt zwei Varianten von der Geschichte. Die eine ist halt, dass die Frau nicht so gut spielen konnte und deshalb nur ein Lied konnte. Und die andere ist, dass der Mann ein bisschen knauserig war und deswegen nur einen Song gekauft hat, auf Papier quasi.
Also ein Notenblatt.
Genau, also ein Lied quasi.
Ah, ja.
In Wirklichkeit war es auch ein Lied und nicht nur eine Melodie, die sie gespielt hat. Aber es hat anscheinend gereicht, um ihn zum Ausrasten zu bringen. Und weil sie es wieder und wieder und wieder gespielt hat, hat er irgendwann genervt das Piano zerhackt und danach seine Frau und dann sich selbst umgebracht. Und es heißt auch, dass man heute noch das Piano hören kann, wenn man auf der Insel ist, weil die Frau bis in alle Ewigkeit ihre kleine Melodei spielt. Es gibt tatsächlich auf dieser Insel noch zwei andere Geschichten, auch die ist wirklich nicht so groß, aber angeblich gibt es noch zwei andere Sachen, die passiert sein sollen. Und zwar einmal soll ein Mädchen da umgebracht worden sein und vergraben und jetzt spukt die auf der Insel. Und laut anderen Geschichten sollte der Leuchtturm 1985 abgestellt werden und dann war jemand da, um die Möbel mitzunehmen und dann kam der Geist des vorherigen Leuchtturmwärters in einer alten Öljacke und hat gesagt, nehmt meine Möbel nicht mit. Und dann haben sie die doch mitgenommen und das Boot ist untergegangen auf dem Weg zurück. Und die See hat sich die Möbel genommen. Auf jeden Fall für alle diese Geschichten und auch die vom Piano gibt es keine offiziellen Belege. Ich habe nirgendwo irgendwie einen Bericht gefunden über einen Mord auf dieser Insel, aber viele Seiten, die halt diese Geschichte erzählen. Aber nirgendwo von wegen, es gab einen Mord auf Seguin Island oder irgendwie sowas. Dazu konnte ich nichts finden. Deswegen mit
also nicht so ganz.
Genau, also okay. Angeblich ist sie so passiert, aber Belege zu finden ist für mich war es sehr schwer bzw. unmöglich.
Aber sag mal, dieser Teil, ich glaube auch, dass das jemand in die Kommentare geschrieben hat bei Instagram. Der Teil von diesem, dass er immer wieder auch diese Melodie gehört hat, ne?
Mhm.
Also er hat das Klavier zerschlagen und dann hat er die Melodie aber immer noch gehört und
ja, so.
Das war aber deine Fantasie.
Ja, das war meine Fantasie.
Weil das hat, ich glaube, die Person hat sowas geschrieben wie, also wenn er sich selbst umgebracht hat, woher weiß man dann,
dass er das noch gehört hat?
Dass er halt da so wahnsinnig von geworden ist.
Ja, okay, nee, das weiß man nicht. Er hat sich halt umgebracht und ich habe daraus halt eine Geschichte, also ich habe die halt zum Ursprung genommen, weil es halt angeblich immer noch diese Melodie da gibt und deswegen war da was Übernatürliches drin und dann habe ich das halt ein bisschen gedreht und dann halt gesagt, oh, dann
okay, also es gibt die Legende, dass man immer noch dieses die Piano spielende Frau hört.
Genau, ja.
Ah, okay,
ja.
Gut.
Was ich übrigens auch lustig fand, die Frequenz an Wärtern auf dieser Insel ist extrem hoch. Also der ist wirklich abgestellt mittlerweile, seit irgendwie 73 oder sowas. Und in der Zeit von 1776 bis 1973, also 200 Jahre, gab es 80 Wärter auf dieser Insel. Das heißt, die haben alle im Schnitt so 2,5 Jahre gemacht, maximal. Und dann waren sie wieder weg. Ich weiß nicht, wie das normalerweise ist, aber die Liste von Wärtern auf dieser Insel war ganz schön lang. Das hat mich überrascht.
Naja, gut, aber vielleicht ist das so gar nichts auf so einer verlassenen Insel gar nicht so unnormal.
Aber dass die auch nie wiederkommen, ich hätte gedacht, dass sich mehrere abwechseln. Immer so, ich bin ein Jahr da, dann der nächste. Und die waren halt immer nur einmal auf dieser Insel.
Ah, gut, das ist natürlich ein Punkt, ne?
Wer weiß. Auf jeden Fall war das.
Vielleicht ist das so ein Kollektiv von Leuchtturmwärtern, die einfach in ganz Amerika eingesetzt werden.
Das ist so ein Rotationsprinzip
genau.
Über den gesamten.
Und wo bist du nächste Woche? Ich bin auf Ragged Island und in 2 Wochen bin ich auf der.
Das ist die große Leuchtturmwärter World Tour.
Genau.
Ja, wer weiß. Falls ihr Leuchtturmwärter seid,
erklärt es uns.
Erklärt uns doch mal, wie
Schreibt
das funktioniert.
Uns in die Kommis, Leute.
Ja, bitte. Gut, aber das war's mit meiner Geschichte. Sie war tatsächlich angeblich wahr. Und ja, ich würde gerne mal wissen, bei sowas hätte ich fast Interesse daran, da mal hinzugehen, weil das auch auf Bildern wirklich ganz schön aussieht. Mhm. Und dann mal horchen, was man so über den Wind hinweg sich tragen hört. Ob da nicht eine kleine Piano-Melodie bei ist.
Hm. Aber jetzt so Lighthouse gab's nix, ne? Das war jetzt nur reiner Zufall, dass ich da diesen Film im
Der Name,
Sinn hatte.
Thomas. Also die heißen in Lighthouse beide Thomas. Und ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt spontan gar nicht mehr, ob ich den Nachnamen von denen drin hatte. Aber die hieß bei mir, glaube ich, Thomas Wake. Und das ist, glaube ich, der Name von einem Typen bei Lighthouse. Obwohl ich den Film noch nicht geguckt habe. Aber ich dachte, das freut dich sicherlich, wenn ich den Namen einbaue.
Aber guck mal, ne, wenn ich das jetzt hier gerade lese, also ich bin jetzt gerade auf dem Wikipedia-Artikel, Leute. Der Film ist in der Welt alter Seefahrermythen angesiedelt und handelt von zwei Leuchtturmwärtern in Maine. Ja, Ende gut. des 19. Jahrhunderts, die zunehmend in den Wahnsinn verfallen. Also gut, es ist wahrscheinlich auch irgendwie so das nächste Szenario, was man irgendwie zwei einsamen Leuchtturmwärtern geben kann, dass die irgendwie wahnsinnig werden. Aber Stephen King schreibt ja auch immer in Maine, glaube ich. Ne?
Ist Maine eigentlich so groß? Ich weiß gar nicht, wie groß das ist, aber es muss ja riesig sein, wenn da so viel, also alleine nur, du kannst ja nicht unendlich viele Geschichten in Buxtehude spielen lassen, das wird ja immer bescheuert.
Maine ist ja ein Bundesstaat.
Ja, ich weiß, aber trotzdem ist der sehr, sehr groß.
Mit Buxtehude zu vergleichen.
Ja gut, aber du kannst auch nicht unendlich viele Geschichten, es kann ja nicht sein, dass ein kompletter Autor jede zwei Wochen ein Horrorbuch rausbringt und die kommen alle, sind alle in Luxemburg quasi.
Ja. Ja, Maine ist halt schon einfach ein spezielles Gebiet.
Das kann sein.
Aber das sind ja dann auch ganz fiktiv, ich glaube, die Städte sind ja fast alle fiktiv dann, ne? Also ich glaube, Derry, ja, ich glaube zum Beispiel Derry aus S, das gibt's nicht.
Keine Ahnung.
Glaube ich. Weiß ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Hier
wird wieder arg spekuliert.
Genau, wieder gefährliches Halbwissen aus dem Altbau. Bald auch in eurem Podcast.
Deswegen gehen wir jetzt von den ganzen halbwissenden Spekulationen rüber zu deiner Geschichte vom letzten Mal. Und zwar...
Naja, da sind wir ja wieder bei Spekulationen hier, wenn du gleich den Instagram, die Instagram-Abstimmung wieder vorliest.
Ach, die haben doch Ahnung. Die wissen doch, was sie tun.
Stimmt.
Also, deine Geschichte vom letzten Mal, El Rio Peligroso.
Gefährlicher Fluss.
Eine Geschichte um zwei Mädels, die auf einem abenteuerlichen Kanutrip über den El Rio Peligroso sind. Und der El Rio Peligroso hat Stromschnellen, Wasserfälle und sonstige Gefahren hinter den meisten seiner unzähligen Abzweigungen. Und um da gut vorbereitet zu sein und da nicht reinzuschippern, haben die beiden sich vorsorglich eine einzige Karte mitgenommen.
Aber sie war einlaminiert.
Ja, genau, sie haben die schön laminiert. Das hilft aber natürlich nicht, wenn die halt ins Wasser fällt und schwupp, schwupp, schwupp durch die Stromschnellen davon zischt, was dann natürlich passiert ist. Wie hätte es anders kommen sollen? Und dann ist das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie da jetzt sicher noch zu der Hütte kommen, in der sie übernachten wollen. Aber sie haben unfassbares Glück, denn immer wenn sie fast am Verzweifeln sind, treffen sie im Dschungel überraschend auf andere Menschen, die ihnen den Weg weisen können. Und dann kommen sie letzten Endes doch sicher an dieser Hütte an und stöbern ein bisschen durch alles, was da so in den Regalen ist und an Zeitungsartikeln und finden dort dann Nachrichten über die Personen, die sie gefunden haben, die ihnen den Weg gezeigt haben. Doch die sind alle schon tot und zum Teil schon seit etlichen Jahren.
Genau.
Das waren die guten Geister, die ihnen den Weg gewiesen haben. Auch da haben wir natürlich euch gefragt, was ihr glaubt, ob diese Geschichte von Christoph erflunkert ist oder ob sie doch wahr ist. Und ihr wart euch relativ unsicher, muss man sagen. 57% von euch sagten, sie ist wahr und 43% sagten, sie ist ausgedacht.
Hm.
Also, ich bin mir recht sicher, dass sie ausgedacht ist. Ich glaube irgendwie, das ist so ein klassisches, so ein bisschen klassisch. Das hat mich auch wieder so ein bisschen an X-Faktor erinnert, mit diesem, die guten Geister, so, die man so sieht und dann helfen sie dir so den Weg zu finden. Zum Schluss ist dieser Moment, wo so, sie waren die ganze Zeit tot. Und das war so, ich habe da direkt gesehen, wie so eine Überblendung kommt zu Jonathan Frakes.
Liebe Leute.
Vor meinem inneren Auge.
Ja.
Von daher sag ich, du hast sie dir ausgedacht und eine kleine nautische Geschichte in den Dschungel verfrachtet und sie dir einfach ausgedacht.
Das ist richtig. Diese Geschichte habe ich mir auf dem Hausboot ausgedacht.
Dabei haben wir gar nicht so viel Kanufahrer gesehen.
Das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich Lust dazu, auf dieses Setting und ich hatte auch mal wieder Lust, irgendwie so einen guten Geist zu haben oder zwei gute Geister in dem Fall zu haben und mal wieder so eine etwas seichtere Geschichte, die so, Achtung, aufgepasst, ein bisschen vor sich hin plätschert.
Seicht und geplätschert. Kannst nicht aufhören, wir haben aus Versehen bei Christoph den Nautik-Modus angeschaltet und der geht nicht mehr aus.
Oh, ich bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Ich konnte irgendwann diese Texte nicht mehr schreiben, mit über die Planke jagen und Kiel geholen.
Irgendwann ist das Repertoire an Wörtern einfach weg.
Irgendwann,
ne?
Ist es vorbei und es wiederholt sich nur noch und dann wird es nervig und peinlich. Genau, die Geschichte habe ich mir ausgedacht und ja, große Inspiration hatte ich jetzt eigentlich keine. Der El Peligroso, haben ja wahrscheinlich schon die meisten von euch auch schon geschnallt, ist natürlich ein fiktiver Fluss und existiert jetzt so nicht, aber war vermutlich an den Amazonas angelehnt.
Ich bin ja so schlecht in Spanisch, dass ich erst nicht wusste, ob das wirklich was bedeutet oder nicht. Ich kann ja
wirklich.
Ich kann halt absolut, also ich habe mir schon gedacht, dass du nicht. Also da müsste man auch Eier für haben, einfach wirklich Kauderwelsch zu schreiben. Weil irgendwer von euch da draußen wird sicherlich verstehen können, ob das Spanisch ist oder nicht.
Naja, das ist ja sogar übersetzt im Titel, mein Lieber.
Ja, ja, habe ich dann auch gemerkt. Aber du hast ja angefangen mit El Rio Peligroso und dachte ich, oha, was kommt denn jetzt?
Stimmt, aber der Fluss hatte ja auch eigentlich einen anderen Namen in meiner Geschichte. Das
stimmt.
War der Rio Carrancella.
Ja, ja. Wo kam das her?
Das war mein ausgedachter Name.
Ah, okay.
Carrancella, also da muss ich wirklich sagen, kein Schimmer, ob das was bedeutet. Ich hoffe nicht, weil ich habe es zumindest nicht bewusst gemacht.
Ich musste da an, ist das nicht eine Cockroach, eine, wie heißen die nochmal auf Deutsch?
Kakerlake.
Kakerlake, die heißen doch Caracha.
Echt?
El Cucaracha?
Das
ist, da geht es, glaube ich, um.
Das ist doch das Lied, ne?
Ja, da geht es, glaube ich, um
La Cucaracha, La Cucaracha.
Ja, ich glaube, da geht es um, ich habe schon wieder das deutsche Wort vergessen.
Kakerlaken.
Kakerlaken.
Du alter Mr. Worldwide.
Sorry, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben live eine Kakerlake gesehen.
Doch, ich schon. Auf Teneriffa.
Waren die eklig?
Ja.
Ich habe nur gehört, man hört das, wenn du über den Boden laufst.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. So lange, also das ist schon lange her, aber das war einfach ein bisschen ekelhaft, weil wir haben in so einer Bungalow-Anlage gewohnt. Und also tagsüber hast du ab und an mal so ein paar Geckos gesehen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wieso das so war, aber eigentlich jeden Abend, wenn man über diesen so einen Steinweg zurück, also links und rechts waren immer so ganz viele Pflanzen und Grünen und so, und es war so einfach gepflasterte Wege durch diese Bungalow-Anlage, und da waren wirklich jeden Abend lagen da tote Kakerlaken, wirklich
tote.
Übelst viele, die so plattgetrammelt waren, und die liefen da einfach auch rum. Also es war wirklich unnormal, weil es einfach jeden Abend aufs Neue war. Tagsüber waren die alle wieder weg. Und abends war alles wieder prall. Und die waren auch so in der, also man hat die auch in den Bungalows ab und an mal gesehen. Das war schon nicht so geil. Also es, wenn man halt auch wusste, die sind da, weißt du, die sind da, du siehst die, schupp, sind die weg. In dem Moment, wo du eigentlich das Licht anmachst, sind die ja schon irgendwo wieder verschwunden. Aber das ist schon irgendwie, bah, irgendwie
das
ekelhaft.
Klingt wie das, was ein Kumpel mal erzählt hat. Ein guter Freund von mir war mal im Auslandssemester in Amerika. Ich meine Alabama. Und da gab es auch so ein richtig krasses Kakerlakenproblem. Und zwar liegt es irgendwie auch daran, dass die Häuser irgendwie, die hatten immer so einen Schlitz. Also die Türen waren einfach so schlecht gemessen da, dass die quasi darunter durchlaufen konnten, Tag und Nacht. Und die mussten immer gucken, dass sie allen Müll da in der Wohnung irgendwie verstecken und zumachen und sowas. Weil irgendwie du gehst ins Bad, machst das Licht und siehst noch, wie die überall verschwinden. Und
so eklig.
Und dann irgendwie Parkplatz bei McDonald's nachts komplett voll mit diesen Viechern. Und die haben wohl richtige Plagen da anscheinend.
Ja, so Ungeziefer ist schon echt, einfach echt.
Ja, ey, Ratten. Ne? Wir hatten ja mal hier Ratten im Keller.
Hier? Ach ja.
Ja, es war so.
Ach ja, das haben da haben wir da nicht in Folge 1 oder Folge 2 mal drüber gemacht. Da muss dein Vermieter an.
Ja, ja. Irgendwann relativ am Anfang war das mal. Aber ja. das war auch echt. Zum Glück haben wir das in den Griff gekriegt und sowas. Das lag auch daran, dass Leute ihren Müll da unten rum haben liegen lassen und sowas. Und die haben sich halt dann auch durch die Müllsäcke gefressen und so.
Ja, widerlich, Alter.
Aber dann war zum Glück einmal alles weg.
Einmal Chemiekeule
durch den Kammerjäger, und dann war halt gut. Und seitdem ist auch nie wieder was passiert, aber das war schon echt ekelhaft.
Aber da muss ich auch sagen, da hört bei mir auch die Tierfreundlichkeit auf.
Ey, Ratten, ich fand die einfach nur unschuldig. Ich habe auch selber Fallen aufgestellt. Ich finde die so dermaßen widerlich, echt. Aber genug von Ratten und allerlei Gekröse, denn wir wollen euch ja noch zwei neue Geschichten erzählen.
Das ist richtig. Und ich glaube, ich habe die Ehre, heute anzufangen.
Natürlich hast du die.
Ach, Leute. Ich freue mich, mal wieder eine Geschichte für euch erzählen zu dürfen. Meine heutige Geschichte muss ich erstmal auf meinem iPad öffnen. Und sie lautet: Eine vertraute, fremde Stimme. Blaulicht spiegelte sich in den Fensterscheiben von Pietes zivilem Dienstwagen, als er ausstieg und die Fahrertür hinter sich zuschlug. Genervt fuhr sich der 38-jährige Ermittler von der Mordkommission durchs Haar und spuckte sein Kaugummi auf den vereisten Boden. Mit einer fließenden, fast schon mechanischen Bewegung, die er über die Jahre perfektioniert hatte, zog Pete mit einer Hand seine Marke aus der Innentasche seiner Daunenjacke und nickte den Beamten, die am Absperrband Wache hielten und dafür sorgten, dass keine Schaulustigen oder Presseleute zum Tatort gelangten, kurz zu. Die zwei Polizisten verstanden und hoben das schwarz-gelbe Plastikband etwas an, sodass Pete seinen Weg zum Tatort ungebremst fortsetzen konnte. Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung, die am Eingang des kleinen Hauses an den Türzargen lehnten und rauchten, nickten ebenfalls nur stumm und schauten anschließend verstohlen zu Boden. So war es immer. Ein Tatort, an dem ein Mord verübt wurde, war einfach ein schlechter Ort für Smalltalk. Während Pete sich weiter seinen Weg zu dem für den Tatort verantwortlichen Officer bahnte, quetschte er sich förmlich durch den Hausflur, der viel zu klein für das Aufgebot an fleißigen Mitarbeitern des Polizeiapparates war, die eifrig durch den schmalen Gang wuselten. So war es auch immer. Nicht die Enge, aber das rege Treiben am Tatort, das Blitzlichtgewitter und die dröhnende Geräuschkulisse von ca. 30 Beamten, die den Ort, an dem vor kurzem ein Mensch gestorben war, immer in eine obskure Szenerie verwandelten. Als Pete sich Officer Kochowny vorgestellt und die beiden anschließend ein paar kurze Floskeln auf polizeilichem Fachchinesisch miteinander gewechselt hatten, zeigte dieser ihm anschließend den Weg durch den Hinterausgang in den Garten. Da die Leiche heute Abend garantiert nirgendwo mehr hin musste, zog Pete es vor, sich zuerst um die Zeugen zu kümmern, die die Polizei gerufen hatte. Roseanne Scotch konnte sich nämlich bestimmt etwas Besseres vorstellen, als den restlichen Abend im Hinterhof mit einer Aluminiumdecke über den Schultern zu frieren. Nachdem Pete die Aussage der zierlichen Frau mit schulterlangem blonden Haar aufgenommen hatte, kritzelte er ein paar kurze Sätze in sein kleines schwarzes Notizbuch. Zeugin R.S. hat den Rauch gesehen, ist sofort in die Wohnung geeilt, hat sofort den Notruf gewählt, nachdem sie Opfer gefunden hat, waren nicht nur Nachbarn, auch sehr gut befreundet. Anschließend bedankte er sich bei ihr und schritt durch den kleinen Hinterhof wieder zurück ins Haus. Jetzt war das Schlafzimmer des Opfers an der Reihe. Hier hatte Mrs. Scotch ihre bereits tote Nachbarin und Freundin Rita Potter gefunden. Auch hier herrschte noch ordentlich Betrieb. Die Mitarbeiter der Spurensicherung waren immer noch fleißig damit beschäftigt, Fotos zu machen und allerlei andere Spuren zu sichern. Zum Glück hatte der Geruch vom Ruß und Rauch des Feuers den metallischen Gestank von Blut gänzlich übertünchen können, dachte Pete und schaute zu Boden. Vor ihm lagen die verbrannten Überreste einer Matratze. Den Körper der Toten hatte man bereits unter ihr hervorgezogen und die Tatwaffe, ein langes Küchenmesser, provisorisch in einen Beweisbeutel neben ihr auf den Boden gelegt. Das Blut, was aus der klaffenden Wunde des Brustkorbs des Opfers sickerte, begann bereits zu gerinnen. Auf seiner Unterlippe kauend wandte Pete seinen Blick von der Leiche ab und fokussierte eine handgeschriebene Notiz, die auf einen giftgrünen Zettel gekrakelt war. Kinokarten für L.S. besorgen. L.S., überlegte Pete. Vielleicht eine Person von Interesse. Er kramte sein Notizbuch ein weiteres Mal hervor und machte sich einen Vermerk. Dann verließ er Rita Potters Schlafzimmer und machte sich auf die Suche nach Officer Kochowny, um ihn darüber zu informieren, dass er hier fertig war. Ohne die beiden Mitarbeiter der Spurensicherung, die scheinbar Kette zu rauchen schienen, auch nur eines Blickes zu würdigen, verließ Pete das Haus von Mrs. Potter und stieg in seinen Wagen. Roseannes Mann Ian machte sich Sorgen um seine Frau. Seit dem Tod ihrer Nachbarin Rita, mit der auch er stets ein gutes Verhältnis gepflegt hatte, schlief seine Frau schlecht und hatte ständig merkwürdige Träume. An diesem sonnigen, aber kalten Samstagnachmittag hatte sie sich für einen Mittagsschlaf auf die Couch gelegt, um etwas Schlaf aus der letzten Nacht nachzuholen. Ian hatte die Gelegenheit genutzt und kurzerhand die Garage aufgeräumt und die Einfahrt gestreut. Als er leicht fröstelnd wieder zurück ins Haus kam und im Wohnzimmer nach seiner Frau sah, traute er seinen Augen und Ohren nicht. Roseanne lag, alle Viere von sich gestreckt, auf dem Sofa. Sie hatte die Augen geschlossen und nuschelte wirres Zeug vor sich hin. Doch es war nicht Roseannes Stimme, die Ian hörte. Er war überzeugt, den sanften Klang von Rita Potters Stimme zu hören, die vor 3 Tagen tot aufgefunden wurde.
Ian, sagte die Stimme. Ich bin es, Rita. Du musst zur Polizei gehen, Ian. Lucius Shoemaker hat mich getötet. Er arbeitet als Hausmeister in der Schule, an der ich auch arbeite. Bitte, Ian, hilf mir.
Nach diesem Satz verstummte Roseanne bzw. Rita und Ian stand da wie vom Donner gerührt. Als er sich endlich aus seiner Starre lösen konnte, eilte er zu seiner Frau und holte sie behutsam
aus ihrem Nickerchen. Er fragte sofort, ob es ihr gut gehe, und erzählte ihr, was passiert war. Doch Roseanne wusste überhaupt nicht, wovon ihr Mann sprach. Alles, an das sie sich erinnern konnte, war, dass sie mal wieder einen ihrer merkwürdigen Träume gehabt hatte und ihr der Nacken schmerzte. Besorgt über den gerade passierten Vorfall, massierte Ian gedankenversunken den Nacken seiner Frau und überlegte, ob er nicht wirklich zur Polizei gehen sollte. Währenddessen lief Pete in seinem kleinen Büro auf und ab. 3 Tage waren vergangen, seitdem er den Tatort zum Fall Potter inspiziert hatte, und er war in der Zwischenzeit nicht einen Schritt weitergekommen. Die Fingerabdrücke an der Matratze und der Tatwaffe waren nicht im Computersystem der Polizei, und auch die DNA, die man unter den Fingernägeln des Opfers gefunden hatte, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Dabei hätte alles so einfach sein können. Das YCAP-Programm hätte einfach jemanden mit den gottverdammten Initialen L.S. ausspucken müssen. Aber Polizeiarbeit war nun mal kein Wunschkonzert, und der 38-jährige Detective zermarterte sich noch weitere 11 Tage den Kopf, bis er plötzlich auf eine heiße Spur geführt wurde. Ja, genau, um den geht es. Ich würde diesbezüglich gerne mit Detective Pete Crane sprechen, antwortete Ian, der zusammen mit seiner Frau Roseanne vor der Anmeldung des Polizeipräsidiums in Chicago darauf wartete, eine Aussage zu machen. Nach dem gruseligen Sonntagnachmittag, an dem Ians Frau im Schlaf mit der Stimme von Rita Potter gesprochen hatte, meldete sich die verstorbene Nachbarin noch 2 weitere Male aus den Träumen Roseannes bei Ian. Beim ersten Mal fragte sie ihn, warum er nicht zur Polizei gegangen war, und Ian antwortete, dass er sich lächerlich gemacht hätte, wenn er der Polizei versucht hätte, weiszumachen, der Geist seiner toten Nachbarin spräche zu ihm und wisse, wer der Täter sei. Und als könnte es nicht noch absurder werden, hatte die Stimme von Rita Potter dafür sogar Verständnis und versprach ihm, sich erneut bei ihm mit handfesten Beweisen zu melden. Beim zweiten Mal erklärte die Stimme ihm, dass sie Lucius Shoemaker durch ihren Job als Lehrerin kannte und er ihr angeboten habe, ihren kaputten Fernseher zu reparieren. Außerdem erzählte sie ihm, dass sie für Lucius Kinokarten besorgt hatte, weil sie wusste, dass er aus Stolz niemals Bargeld annehmen würde. Doch Shoemaker hatte in Wahrheit nie vorgehabt, irgendetwas zu reparieren. Er hatte es auf Ritas Schmuck abgesehen, um diesen seiner Verlobten zu schenken. Als der Raub dann in der Küche aus dem Ruder lief, stach Lucius mit einem Küchenmesser auf Rita ein. Er kleidete die Leiche anschließend und trug sie ins Schlafzimmer, um mit der angezündeten Matratze seine Spuren zu verwischen. Rita beteuerte ihnen, dass die Polizei nur nach dem Schmuck zu suchen brauchte, den sie bei der Freundin von Shoemaker finden würde, und er ihr bitte glauben und zur Polizei gehen sollte. Als Ian vor dem Detective der Mordkommission Pete Crane seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, hatte er natürlich bewusst auf den ganzen Spuk von Rita Potters Geist verzichtet und ein bisschen darüber geflunkert, woher seine ganzen Informationen stammten. Der Detective hatte, während Ian wie ein Wasserfall geredet hatte, seine Stirn zwar etwas in Falten gelegt, sich aber ansonsten nicht großartig in die Karten schauen lassen. Und Ian war sich deshalb nicht ganz sicher, ob Crane ihm Glauben schenkte oder ihn gleich vor die Tür setzen würde. Mit einem kurz angebundenen »Vielen Dank, Mr. Scotch« entließ Pete Ian und seine Frau Roseanne aus dem Zeugenstand seines schlecht beleuchteten kleinen Büros und biss sich anschließend auf die Unterlippe. »Lucius Shoemaker also«, grübelte er still und schaute nachdenklich für einen kurzen Moment auf den Vermerk in seinem Notizbuch. Dann klappte er es wieder zu, verstaute es in seiner Jackentasche und machte Feierabend. Am Nachmittag des darauffolgenden Tags sah das kleine, muffige Büro von Pete aus, als hätte er die ganze Nacht durchgearbeitet. Er war fleißig gewesen, hatte die Telefonleitung der Stadt am Morgen zum Glühen gebracht und am Vormittag an einige Türen geklopft. Ein paar Kolleginnen aus dem Lehrerzimmer hatten tatsächlich mitbekommen, dass der Hausmeister der Schule, Lucius Shoemaker, mit Rita verabredet war, um den Fernseher zu reparieren. Außerdem hatte er die Freundin des Hausmeisters ausfindig machen können und ihm war schon bei der Begrüßung der Dame aufgefallen, dass die Perlenkette und Ohrringe nicht zum Rest der eher einfachen Wohnung und Person passten. Pete hatte geblufft und ihr erzählt, dass er den Schmuck leider konfiszieren müsse, weil dieser vor kurzem aus einem Juweliergeschäft entwendet worden war und ihr Freund Lucius leider Opfer einer skrupellosen Diebesbande wurde. Eine Stunde später hatten die 2 Schwestern von Rita Potter die Perlenkette und die Ohrringe im Polizeipräsidium untersucht und sie ganz eindeutig als den Familienschmuck ihrer gemeinsamen Mutter identifiziert, den Rita geerbt hatte. 1:0 für Ian Scott, dachte Pete und schaute auf das Display seines Mobiltelefons. Das Paket sitzt verschnürt vor deiner Tür, Chef. Grinsend bedankte er sich bei den Schwestern von Mrs. Potter und zeigte ihnen den Ausgang durch die Hintertür seines Büros, bevor er sich den mit Handschellen gefesselten Verdächtigen mit den Initialen L.S. vorknöpfte. Als Ian Scotch eine Woche später die Tageszeitung aufschlug, prustete er fast seinen Kaffee über den Küchentisch. Hausmeister der Lincoln Park High School gesteht Raubmord an Lehrerin, prangte als Überschrift in schwarzen Druckbuchstaben auf der zweiten Seite des Chicago Tribune. Shoemaker wurde überführt, weil er den erbeuteten Schmuck des Opfers an seine Freundin verschenkte, las Ian weiter. Wenn ihr wüsstet, warum er wirklich überführt wurde, grinste er und schielte mit einem Auge auf das kleine Foto am Rande des Artikels, welches eine lächelnde Rita Potter zeigte.
Hat sie selber noch Rache genommen an ihrem Mörder, beziehungsweise Stimmen durch das Nichts geschickt?
Einfach mal den eigenen Mordfall aufgeklärt.
Ja, wirklich.
So muss das sein.
Aber das nicht nur von wegen, der war's, bitte glaub mir. Und dann ist sie weg, sondern die hat ja komplette Konversation gehalten mit dem. Du, aber Rita, ich kann doch nicht zur Polizei gehen. Doch, doch, mach das. Okay, warte, ich komme nochmal später wieder an. Die hatte ja einen Auftrag auf jeden Fall. Die wollte, dass das vernünftig richtig gemacht wird. Also ich habe eine Vermutung.
Oh ja.
Aber schwierig. Ich habe aber eine Vermutung. Ich muss das nochmal ein bisschen in mir reifen lassen. Vielleicht
gleich beim Schneiden, wenn du 300.000 Mal hin und her scrollst.
Die gleiche Stelle, die Stimme von Rita aus deinem Mund nochmal hören kann. Vielleicht kommt es mir dann ja, aber Die Detective-Szene am Anfang fand ich wieder sehr schön beschrieben. Da konnte ich mir auch nicht scheiße, das war so richtig, ich habe in meinem Kopf so ein richtiger Film.
Echt?
Also, nur noch gefehlt, dass er so ein Pappding dabei hat, wo so vier Kaffee drauf sind und die verteilt also an die Leute. Das war so ein richtige Police-Szene irgendwie. Hat mir gut gefallen.
Schön, das finde ich gut.
Sehr schön bildlich. Ja gut, ey, meine Meinung hört ihr ja wie gehabt in 2 Wochen. Und eure könnt ihr wie gehabt bei Instagram abgeben als Abstimmung oder auch in den Kommentaren. Auch bei Instagram, genau. Falls ihr da schneller als ich jetzt direkt eine Impulsreaktion habt und sagt, nee, das ist nicht echt. Oder wenn ihr sagt, ey, warte mal, das kenne ich doch irgendwoher, dann ist das der richtige Ort für euch.
Ja, das ist richtig.
Gut, soll ich einfach direkt weitermachen?
Ja, hau raus, wie du immer so schön sagst.
Ich glaube übrigens mittlerweile, dass du das öfter gesagt hättest.
Ja, wahrscheinlich, ne? Aber du hast das einmal so richtig geil gesagt.
Das hat dich anscheinend fasziniert.
Total.
Ist doch gut. Ich bin gerne ein Vorbild.
Ich freue mich jetzt irgendwie auf deine Geschichte.
Ja?
Ja.
Na gut. Meine Geschichte heißt Signale. Evelyn beobachtete die große Standuhr in ihrem Wohnzimmer. Wie gebannt sah sie das Pendel von links nach rechts schwingen. Immer im gleichen Tempo. Hin und her. Dann wanderten ihre Augen noch ein Stück nach oben. 20 Uhr. Fast wieder ein Tag vorbei. Fast wieder ein Tag geschafft. Ächzend erhob sich die 72 Jahre alte Dame aus ihrem Ohrensessel, reckte sich, soweit es ihre müden Knochen zuließen, und schaute sich in dem Zimmer um. Ein paar Sachen lagen herum. Stricknadeln, Wolle, Krümel auf dem Teppich, Gläser auf dem Couchtisch. Wieder warf sie einen Blick auf die Standuhr. Wie hatte Frank noch immer gesagt? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ein trauriges Lächeln flog über ihr Gesicht. Verschwand jedoch direkt wieder. Die Erinnerung an Frank schmerzen sie noch immer, selbst nach beinahe 19 Jahren. Frank starb bei einem Hausbrand. Er war damals auf Geschäftsreise und in einem kleinen Hotel untergebracht, das über Nacht Feuer fing. Warum, konnte nie vollständig geklärt werden. Die Polizei ging jedoch von einem Unfall aus. Frank starb im Schlaf, an einer Rauchvergiftung. Seit diesem schicksalshaften Tag war Evelyn alleine. Die Trauer trieb sie dazu, sich immer mehr zurückzuziehen, bis sie letztendlich vollkommen vereinsamte. Familie hatte sie nicht mehr und ihre Freunde hatte sie mittlerweile durch ihre verschlossene und abweisende Art vergrault. Sie war verbittert und das wusste sie auch. Aber es kümmerte sie nicht. Sie zählte schon seit Jahren nur noch die Tage. Von dem Gedanken, erneut zu heiraten, hatte sie sich früh distanziert. Sie hatte bereits den Mann ihres Lebens gefunden und wieder verloren. Evelyn schüttelte die Gedanken ab, die sie so oft plagten. Die Erinnerung an Vergangene, an bessere Tage. Heute war wieder mal einer der Abende, an denen ihr das Haus furchtbar groß vorkam. Das hatte sie manchmal. All die unbenutzten Zimmer, all die Möbel, auf denen niemals jemand saß. Umzuziehen war jedoch undenkbar für Evelyn. Zu viele Erinnerungen an Frank waren hier. Also tat Evelyn das, was sie immer tat, wenn ihr das Haus über den Kopf zu wachsen schien. Sie schloss die Türen der unbenutzten Zimmer ab und zog alle Vorhänge zu. Und sofort wirkte das Haus nicht mehr ganz so riesig und offen. Doch sauber war es immer noch nicht. Mit einem tiefen Seufzer ging Evelyn zu ihrem alten Radio, das auf einer kleinen Kommode stand, und schaltete es mit einem leisen Klick ein. Sofort erfüllte Country-Musik den Raum und Evelyns Stimmung hellte ein wenig auf. Country-Musik war für Evelyn wie eine warme Decke, die sie umhüllte. Ein paar Sekunden stand sie fußwippend da und hörte einfach nur zu. Dann machte sie sich von Banjo und Geigenklängen beschwingt an die Arbeit. In nur wenigen Minuten war das Geschirr in der Küche gespült, die Strickutensilien in den Regalen verstaut und der Teppich abgesaugt. Zufrieden sah Evelyn über ihr Werk und schaltete das Radio wieder ab. Sie war mittlerweile etwas müde, entschied sich dennoch, vorm zu Bett gehen noch eine Weile zu lesen. Evelyn las für ihr Leben gerne alte Groschenhefte. Frank hatte eine ganze Sammlung davon gehabt und nach seinem Tod hatte Evelyn aus Langeweile angefangen, eins zu lesen. Danach noch eins und noch eins. Und mittlerweile bekam sie beinahe wöchentlich neue Publikationen ihrer Lieblingsreihen zugeschickt, welche sie allesamt verschlang. Sie setzte sich auf ihr Sofa, nahm eine Wolldecke und fing an zu lesen. Als sie etwa eine halbe Stunde schon vollkommen vertieft in ihrem Büchlein war, hörte sie plötzlich ein Geräusch. Ein Klicken, gefolgt von einem Rauschen. Das Radio? Irritiert stand sie auf und ging auf das alte Gerät zu. Es war noch immer auf dieselbe Frequenz eingestellt wie vorher. Warum rauscht es dann? War das Wetter so schlecht? Moment, die viel wichtigere Frage war, warum ist es einfach so von alleine angegangen? Ein Schauer lief über Evelyns Rücken und sie fühlte sich unwohl in ihrer Haut. Sie schaltete das Radio wieder ab, zuckte nervös mit den Schultern und entschied sich, in der Küche bei einem Tee weiterzulesen. Es vergingen weitere Minuten, in denen Evelyn jedoch etwas weniger konzentriert am Lesen war. Das mulmige Gefühl wollte sie nicht so recht verlassen. Sie hob gerade die Teetasse wieder an die Lippen, da hörte sie es schon wieder. Ein leises Klicken und ein leises Rauschen. Ungläubig ließ sie die Tasse wieder sinken, den Mund noch immer offen stehend. Sie stand vorsichtig auf und ging auf das Geräusch zu. Das Radio war wieder von alleine angesprungen. Sie schaute auf die Senderanzeige und trat erschrocken einen Schritt zurück. Die Nadel auf der Anzeige huschte wild von links nach rechts und wechselte unkontrolliert durch alle Sender, ohne irgendwo stehen zu bleiben. Dann bemerkte sie, dass sich etwas an dem Rauschen verändert hatte. Verängstigt hörte sie genauer hin. Es war, als könne sie Wortfetzen erkennen. Sie verstand jedoch nicht, was gesagt wurde. Evelyns Hände fingen an zu zittern. Ihr Kopf begann zu dröhnen. Schnell griff sie nach dem Radio und schaltete es ab. Die Stille hallte in ihrem Kopf noch nach, während sie versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen und einzuordnen, was gerade passiert war. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Vor einer Stunde hatte das Radio doch noch ganz normal funktioniert. Evelyn hatte genug für heute und entschied sich, das Lesen sein zu lassen. Selbst ihre Schundromane waren ihr jetzt noch zu spannend. Sie wollte einfach nur noch nach oben in ihr Schlafzimmer und sich ins Bett legen. Bevor sie den Raum jedoch verließ, griff sie hinter die Kommode, auf der ihr geliebtes Radio stand, und zog den Stecker aus der Steckdose. Als Evelyn im Bett lag, war ihr, als würde das Rauschen noch immer in ihrem Schädel dröhnen. Auch die Sprachfetzen wollten ihr nicht aus dem Kopf gehen. Es hatte sie an irgendetwas erinnert. Noch immer in Gedanken kam Evelyn langsam aber sicher endlich zur Ruhe und schlief ein. Blinzelnd wachte Evelyn auf. Sie schaute auf die Uhr. 2:54 Uhr. Dann erst bemerkte sie die Geräusche. Ungläubig richtete sie sich im Bett auf. Eindeutig, es kam von unten. Sie hörte eindeutig ein Rauschen und eine Stimme. Vorsichtig stieg sie aus dem Bett, schlüpfte in die Pantoffeln, die davor lagen, und schlich aus dem Schlafzimmer. Erst als sie vor der Treppe stand, fiel ihr ein, dass sie den Stecker vom Radio rausgezogen hatte. Und aus ihrer Verwirrung wuchs Angst. Irgendwer musste im Haus sein. Irgendwer musste das Radio wieder eingesteckt haben. Aber wer? Und vor allem warum? Ihr einziges Telefon war unten in der Küche. Es gab keine Möglichkeit, die Polizei zu rufen von hier oben. Sie ging zurück und bewaffnete sich mit einer Schere, bevor sie sich auf den Weg die Treppe herabmachte. Vorsichtig lauschte sie nach Geräuschen abseits von dem Radio. Doch niemand war zu hören oder zu sehen. Evelyn beruhigte sich ein wenig und ging ins Wohnzimmer. Vor ihr stand das Radio auf der Kommode und wechselte wild durch die Sender. Verwirrt folgten ihre Augen dem Kabel, das von der Rückseite des Radios die Kommode hinunterlief, einen Bogen machte und mitten auf dem Teppich endete. Es war nicht eingesteckt. Gerade als sie dachte, es könnte nicht mehr bizarrer werden, bemerkte sie, dass die Worte aus dem Radio jetzt viel klarer zu verstehen waren als vorher. Angestrengt lauschte sie dem Rauschen.
Evelyn, du musst verschwinden. Jetzt. Evelyn, du musst verschwinden.
In diesem Moment erkannte Evelyn die Stimme, obwohl sie sie seit 19 Jahren nicht mehr gehört hatte. Es war Frank, unverkennbar. Sofort schossen ihr Tränen in die Augen. Sie nahm das Radio zitternd in beide Hände und dann verstummte es. Noch nie hatte ihr die Stille so sehr zugesetzt wie in diesem Moment. Minutenlang verweilte sie weinend und zusammengesackt auf dem Teppich vor der Kommode, bis sie sich ein wenig beruhigte und zum ersten Mal darüber nachdachte, was Frank gesagt hatte. Verschwinden. Jetzt. Sie verstand es einfach nicht. Warum? Warum sollte sie so dringend verschwinden? Doch das mulmige Gefühl vorm Zu-Bett-Gehen war mittlerweile zu einer unterschwelligen Panik herangewachsen, die Evelyn jetzt nicht mehr aus ihren Fängen ließ. Und diese Panik brach plötzlich aus ihr hervor. Es fühlte sich an, als würde das Haus jede Sekunde über ihr zusammenbrechen. Alles in ihr schrie danach, es zu verlassen. So schnell sie konnte, zog sie sich um, nahm mit, was sie in der Kürze einpacken konnte und verließ das Haus. Sie nahm sich ein Hotelzimmer, nur wenige Blocks entfernt. Sie brauchte nur etwas Abstand, zumindest heute Nacht. Vollkommen erschöpft und verstört schlief sie ein. 3 Stunden später erwachte Evelyn erneut, vom Geräusch unzähliger Sirenen und dem Flackern etlicher roter Lampen, die an dem Hotel vorbeirasten. Sie zählte mindestens 5 Feuerwehrwagen, bevor sie wieder einschlief. Als sie am nächsten Morgen vor der verbrannten Ruine ihres Hauses stand, deren glimmende Überreste noch immer aus etlichen Feuerwehrschläuchen geflutet wurden, ergab plötzlich alles einen Sinn. Ihr mulmiges Gefühl, die Stimme aus dem Radio und nicht zuletzt die roten Lichter in der Nacht. Ein Schwelbrand, erzeugt durch alte marode Elektroleitungen, hatte sich über Tage hinweg in den Hohlräumen zwischen ihren Wänden ausgebreitet. Wenn Evelyn das Haus nicht noch in der Nacht verlassen hätte, wäre sie höchstwahrscheinlich wie Frank 19 Jahre zuvor bei dem Brand ums Leben gekommen. Doch Frank hat es ein letztes Mal geschafft, sie zu beschützen.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, als sie dann irgendwie so, raus jetzt mit dir, jetzt sofort verschwinde. Was hat er denn gemeint? Oh, Panik breitete sich aus. Alles rief danach, dass ich das Haus verlasse. Aber erstmal ziehe ich mich um. Und also so gehe ich nicht ins Hotel.
Nee, nicht in Pyjama.
Und ich brauche jetzt auch erstmal noch eine Zahnbürste und
Lockenwickler.
Du, die Frau ist halt auch irgendwie über 70.
Einmal,
ne?
Die Nägel
die
schön
hat auch,
machen.
Ihre Standards. Ha. Endlich hast du auch mal so eine. Hast du das schon mal gemacht? So eine,
guter Geist?
So einen guten Geist?
Ach doch, ich glaube schon.
Ja. Mir ist am Ende erst bewusst geworden, dass der gute Frank ja bei einem Brand ins Leben gekommen ist. Mhm. Kann er sich wahrscheinlich gut mit ausgekannt.
Expertise überdauert, sag ich mal.
Aber er hätte auch einfach mal sagen können, raus mit dir,
es
brennt.
Alarm,
lass den
Alarm.
Ja, hat sie nochmal Glück gehabt. Wie hieß sie?
Evelyn.
Evelyn. Das sind immer so Geschichten, finde ich, die sind irgendwie am schwersten zu enttarnen. Oder eben nicht. Also es ist so,
ja, das stimmt.
Da sind die Einschätzung am schwierigsten.
Bei deiner ja auch. Deine war ja auch so diesmal. Ich meine, da gab es einen Mord, aber es war im Prinzip auch so ein Geist, der sich nochmal meldet und nochmal was aufklären möchte und so. Und das ist halt immer so, habe ich bei deiner auch gedacht, ich kann mir, also will das ja nicht vorwegnehmen und sowas, aber das kann halt wirklich beides sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das ist so, ja, irgendwer meldet sich bei der Polizei. Das gibt's ja super häufig. Wie häufig gibt's das gerade in Amerika auch oder sowas, dass halt Leute sagen, hier, ich habe eine Stimme aus dem Nichts gehört oder eine Seance gehabt und die Leiche ist da und da vergraben. Manchmal haben die ja sogar recht damit. Mhm. Gab's da nicht mal eine Story von so einer, die so Telefonvermittlerin war? Ich weiß gar nicht, was aus dem Film ist.
Ach so, quasi im Callcenter der Polizei in Anführungszeichen sitzt, oder nee, was?
Nee, noch zu den Zeiten, wo es noch diese Telefonvermittlerinnen gab, die an diesem Board saßen und ach die verbunden
so,
haben.
Ach so.
Und die hören ja alles mit. Und die hat dann irgendwie mitgehört, wie, ich glaube, es war eine Folge von Monk, fällt mir gerade mal ein.
Okay. Nee, weiß ich nicht.
Nee, okay. Aber auf jeden Fall hört die da mit, was die Killer besprechen und tut dann so, als ob sie ein Medium wäre, um daraus eine Karriere zu machen.
Ah, warte mal, vielleicht habe ich die Folge auch gesehen. Schade übrigens, dass Monk nicht auf irgendeiner dieser zahlreichen Streaming-Plattformen verfügbar ist.
Ja, mein kleiner Bruder hat die komplette DVD-Box.
Ja.
Aber
dann
abgesehen davon.
Muss ich wohl bald mal nach Kiel fahren.
Das kannst du wohl gerne mal machen.
Mir die mal ausleihen.
Einfach mal klingeln.
Hallo.
Hallo, ist das Monk, habe ich gehört?
Monk und Dr. House hätte ich mal gerne wieder.
Dr. House habe ich nie gesehen.
Das ist echt gut. Also man hat das irgendwie immer so im Kopf als. Ja, das ist so eine RTL-Serie, die lief so um 21:45. Aber die ist echt geil. Ich habe die, glaube ich, schon zweimal komplett durchgeguckt.
Echt?
Weil das Geile ist, das ist so der perfekte Spagat zwischen jede Folge ist neu, ne? Mhm. Jede Folge ist ein neuer Fall und Dr. House löst das immer alles natürlich und es ist irgendwie immer geil. Aber es gibt halt auch diesen langen roten Faden. So, ja. Weißt du, wie bei den Sopranos, wo jede, also ganz anderes Setting, klar. Aber Sopranos ist ja auch, jede Folge steht für sich im Prinzip. Es gibt nicht.
Naja, schon noch weniger. Ja,
also.
Schon weniger.
Ja, als, geht so. Also, wenn man.
Ich denke da eher an sowas wie Scrubs oder sowas. Also, ich meine, Scrubs ist jetzt ein Comedy. Aber wo halt auch grundsätzlich was passiert. Charaktere entwickeln sich, Beziehungen entwickeln sich
ja.
Und so weiter.
Ja, wobei das haben viele Serien, das stimmt schon.
Ja, ja.
Aber Sopranos ist irgendwie wirklich, wenn du mal drüber nachdenkst, eigentlich ist es so, da passiert eigentlich gar nichts. Wenn du jetzt mal. Staffel 1, da könntest
stimmt.
du nicht sagen, oh ja, Staffel 1 geht darum. Du würdest sagen, stimmt, worum geht's eigentlich in
ja,
Sopranos?
Ja. Irgendwie auch, machen die den ganzen Tag. Es ist schwer zu verordnen, was in welcher Staffel kommt.
Die machen einfach den ganzen Tag so ihren fucking. Genau, ihr Ding
ja,
so.
Ja. Nee, aber was du halt meinst mit jeder Folge, das ist so ein bisschen wie Star Trek oder ich gucke zum Beispiel jetzt gerade Akte X.
Oh, habe ich noch nie geguckt.
Ich auch nicht, aber Franzi hat es geguckt und mir das ans Herz gelegt. Ich habe zwei Folgen mitgeguckt und fand es richtig geil.
Ist gut?
Ja, es hat so einen Oldschool-Charme, finde ich.
Aber ist das auch gut?
Ich fand's, also ich habe bei ihr, was war sie, bei vierter Staffel oder sowas, das fand ich tatsächlich ganz cool. Da ist halt richtig dieses Monster of the Week. Da gibt's auch so eine übergreifende Story anscheinend, meinte sie, so einen roten Faden. Aber da ist halt richtig, okay, diese Woche sind sie da und da. Da gab's die und die Sichtung oder sowas. Und oh, diese Woche gab's ein Schlammmonster oder sowas. Das ist halt so richtig Monster of the Week mäßig.
Okay.
Und das hat Star Trek zum Beispiel auch extrem so gemacht.
Wie bei, auch bei Supernatural. Hast du das gesehen? Ja, da ist das am Anfang sogar noch richtig hart. Da ist es am Anfang wirklich so, die sitzen so gefühlt in jeder Folge am Anfang irgendwo auf einer Parkbank und lesen in den Zeitungen, wo jetzt irgendwie Schlagzeilen sind, dass irgendein komische Morde passiert sind und so, ah, ein Wendigo. Fahren die da so durch die USA mit ihrem Mustang und lösen das auf. Und irgendwann ändert sich das halt wirklich, dass es dann nur noch um diesen übertriebenen roten Faden, um den großen gesamten Plot geht. Hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Zumindest bis zu einer gewissen Staffel.
Dann wurde es schlecht, oder was?
Ja, dann wurde es wild. Irgendwie, dann war, also so mit Lucifer und so, das war richtig geil, weil ich mich auch sehr gefreut habe, dass der Schauspieler von Lost, der Jacob spielt, da Lucifer spielt.
Ja, passt.
Den fand ich ganz cool, ja. Die hier Jacob und sein Bruder, die fand ich immer ganz geil bei Lost. Ist ja auch egal. Wir schweifen hier schon wieder ab.
Ach, fuck,
wo waren wir denn eigentlich? Wo haben wir denn überhaupt gesprochen?
Davor waren wir bei. Sag mal, wie sind wir denn auf die Serien gekommen?
Sind wir denn auf Sopranos? Warte mal.
Du wolltest Monk. Ich bin über Monk. über das Medium gedönst.
Oh.
Zack, da haben wir den Faden zurück.
Ja, aber da muss ich wobei mal wirklich bei deinem Bruder vorbeischneiden und mir da mal morgen mal rausholen. Ich glaube, ich habe das noch nie so durchgeguckt. Weißt du, wie man früher halt Serien geguckt hat? So, ah ja, heute gucke ich mal Monk.
Ja, ja.
Und nächste Woche nicht? Ah, kein Problem. Ich habe 13 Folgen verpasst? Kein Problem. Ich gucke jetzt halt wieder Monk und
ja,
bin
so,
drin so.
Ich habe auch Sachen geguckt. Ich glaube, deswegen, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Serien früher so gemacht wurden, mit jeder Folge was anderes. Weil so Sachen wie Game of Thrones hätten überhaupt nicht funktioniert.
Funktioniert null.
Nee, genau. Das musst du halt, also dieses Binge-Watching ist ja ein relativ neues Ding. Dass man halt so Zugriff auf alles hat und alles direkt komplett. Und dass du einfach sagen kannst, oh, Lost, ja gut, dann gucke ich heute halt zwei Staffeln. So, das kannst du halt mittlerweile machen. Früher war das alles ein bisschen schwierig.
Wobei Lost ja auch noch aus einer Zeit kam, einfach Standard, lineares Fernsehen, eine Woche warten.
Das stimmt, aber da war das auch so, da gab es halt dann immer eine große Serie. Und dann haben alle diese eine Serie geguckt, das war ein Phänomen irgendwie so ein bisschen.
Ja gut, morgen plätscherte halt irgendwie so
genau,
vor
und
sich
es gibt
hin,
halt
so, ne?
Ich meine, jetzt kommt ja gefühlt jede Woche 10 Hochkaräter bei Netflix, Amazon, sonst wo raus, eigenproduzierte, von denen irgendwie die Hälfte, die empfohlen wird, auch noch von Freunden. Ist schwierig mittlerweile.
Mittlerweile ist echt schwierig.
Was nicht schwierig ist, ist mal Danke sagen.
Sehr gute Überleitung.
Danke.
Bruder, jetzt schmeiße ich hier aber gleich freiwillig einen Euro ins Glas. Das ist ja sowas von professionell.
Denn wir wollen uns bei euch da draußen bedanken, denn ihr habt uns wieder ordentlich supported. Und zuallererst bedanken wir uns bei unseren neuen Patreon-Mitgliedern in unserer Familie. Und zwar vielen Dank an Dunja, an Karl, vielen Dank an Anne, vielen Dank an Lea, an Schnickgrill und an Luise. Vielen, vielen Dank euch sechs, dass ihr bei Patreon gejoint seid.
Und unsere Steady-Familie wächst natürlich auch immer weiter. Und auch hier möchten wir uns ganz herzlich bei Patrick und bei Marie bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und dann haben wir auch mal wieder ein paar Spender und Spenderinnen bei PayPal, bei denen wir uns auch noch in dieser Folge ganz herzlich bedanken müssen und möchten. Und zwar einmal Katharina, vielen Dank. Und Marilene, vielen Dank.
Und auch dieses Mal wieder vielen Dank an Viu Quang Nhien für deinen Support. Wenn ihr uns auch supporten wollt, die Links dazu findet ihr in der Bio bei Twitter oder bei Instagram und hier in den Shownotes. Da gibt es dann den Linktree und da findet ihr dann Patreon, Steady oder auch PayPal-Links.
Wenn ihr uns anderweitig unterstützen könnt, geht das auch. Ganz einfach sogar. Ihr könnt uns beispielsweise bei iTunes eine Bewertung schreiben, damit wir höher gerankt werden und ganz viele andere Leute sehen, was wir eigentlich für einen tollen oder beschissenen Podcast machen. Das liegt natürlich in eurer Hand. Und ihr könnt uns natürlich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, beziehungsweise nicht auf sämtlichen, aber auf den zwei wichtigsten, nämlich Instagram und Twitter, folgen. Bei Instagram habt ihr den Vorteil, dass ihr ein bisschen Hintergrundwissen über die Geschichten bekommt, wenn sie denn wahr sind. Und wir zu jeder Folge einen Folgenpost machen, unter dem ihr dann mit der Community eben ein bisschen in den Dialog gehen könnt und eure Vermutungen dort kundtun könnt. Und eben auch in unseren Abstimmungen, in den Stories eben eure Meinung abgeben könnt, die dann hier vorgelesen wird.
Korrekt, Christoph.
Mhm.
Und damit noch einmal danke auch an alle, die einfach bis hier dran geblieben sind und auch diese Folge wieder mal gehört haben. Vielen, vielen Dank.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und ganz wichtig, abonniert unseren Podcast auf jeden Fall, damit ihr keine Folge mehr verpasst und immer informiert werdet. Gerne bei Spotify oder auch in allen anderen.
Und dann würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns in der nächsten
Geschichte aus dem Altbau.
Nicht mal auf den Tisch schauen.
Ich mache, was ich will hier in unserem Studio.
Hör mal. Das bummst ganz doll da drin.
Ja, ich.
Du bummst auch ganz doll hier drin.